Aber da gibt es ein paar Tricks, ganz kurz. Also, pauschal gesagt, man kann da nicht einfach sagen, hey, holt das jetzt ab, egal wie viel Bestellung ich habe. Ne? Also vor allem, wenn du anfängst, 1, 2, 3, 4, 5 am Tag, werden die nicht abholen. Ne? Was du aber machen kannst, ist, dass du natürlich in Erfahrung bringst, wann dein DHL-Bote zu dir kommt, ja, wenn du Sachen bestellst, dann gibst du denen die Sachen einfach mit. Ja, dann sagst du, hey, ich habe hier 10 Pakete, nimmst du die noch mit? Ja, und die sagen fast immer, klar, ne, ich habe hier noch Platz oder so. Oder die sagen, nee, ich komme in 2 Stunden, dann nehme ich die mit oder so, ne, das machen die auch. Und dann sind die Sachen weg und du hast quasi eine Abholung, aber nicht perfekt auf dich getimed und sonst wie, sondern eben einfach im Gespräch so mit dem Boten und das klappt fast immer, ne? Also das ist gar kein Thema.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Handel 4.0 Podcast-Folge. Heute sitze ich, Simon, mit Jonas hier jeweils im Homeoffice und wir wollen mal über ein paar Basic-Themen reden, da wir da jetzt vermehrt Anfragen bekommen haben und Kommentare, dass wir doch mal ein bisschen darüber reden sollten, wie die ersten Schritte aussehen oder im besten Fall aussehen sollten, wenn ich einen Online-Shop starte. Und dazu haben wir hier ein paar Fragen vorbereitet, die Jonas mir in dieser Folge beantworten wird zu den Themen Versand. Welches Shopsystem nutze ich am besten? Wie sollte mein Shop aufgebaut sein? Und wie kann das Marketing darum aussehen? Ja, Jonas, ich freue mich richtig auf dieses Gespräch. Cool, dass wir das heute jetzt zusammen machen. Ich denke, es wird eine spannende Folge.
Ja, Simon, super, super schön, dass wir die Folge zusammen aufnehmen. Hat mich wirklich gefreut. Super spannendes Thema. Ich hoffe echt, dass wir mit dieser Folge viele Fragen beantworten, ja, dass wir mehr Leuten helfen, durchzustarten im E-Commerce, Top-Shop aufbauen und ja, natürlich auch ganz viel Spaß haben beim Zuhören in dieser Folge.
Jawohl, dann lass uns mal direkt loslegen.
Alright, los geht's. Sind halt vor allem so die Dinge, über die man häufig nicht so spricht, weil man die so ein bisschen voraussetzt. Also wir haben ja so eine gemischte Zielgruppe, sag ich mal so, was unseren Website-Piloten-Content angeht, ja. Mhm. Das sind natürlich Leute, die jetzt schon eine lange Business-Erfahrung haben, auch irgendwie E-Commerce-Erfahrung, die dann eher Richtung, also im oberen Ende des Know-hows irgendwie Tipps brauchen. Also so was Google Ads angeht oder was halt echt Conversion-Optimierung angeht oder sonst was. Das ist jetzt ja natürlich so ein bisschen eher Einsteiger-Content, ohne das irgendwie negativ zu sehen, ne? Gar nicht. Aber das bedeutet gleichzeitig, dass das ja in etwas mehr advancedem Topic oder advancedem Content eben Leute ein kleines bisschen lost sein könnten, ja, weil sie halt eher so diese drängenden, diese einfachen Sachen erstmal, diese Starter-Setup-Fragen irgendwie haben und die müssen halt auch ab und zu beantwortet werden. Und dafür ist halt diese Folge heute echt mal ganz gut da.
Ja.
Also, ja, genau. Das ist so wie baut man das, also teilweise wirklich super easy Sachen, ne, so wie verwendet man die Sachen, wie verpackt man das und solche Dinge.
Das sind alles so Fragen, die du dir, als du deinen Teeladen gestartet hast, bestimmt auch gewünscht hättest, dass du sie eher gewusst hättest und sie nicht Stück für Stück selber herausfinden musstest, weil das ja auch eine Menge Zeit sparen kann am Anfang, ne, wenn man jetzt sich fragt, wie verschicke ich mein erstes Paket, wo kriege ich überhaupt die ganzen Kartons her, muss ich mich bei der DHL irgendwie anmelden, um da so eine Art Kundenkonto zu bekommen, weil du ja jeden Tag dann im besten Fall mehrere Pakete verschicken möchtest. Ja. Welchen Versanddienstleister wähle ich mir überhaupt? Und ja, wie war das damals bei dir? Hat das alles direkt funktioniert von Anfang an und was kannst du jetzt zum Thema Versand quasi für Tipps unseren Hörern mit auf den Weg geben?
Also Versand wird somit das erste größere Thema sein. Also es sind teilweise triviale Sachen, wo man erstmal denkt, so da gibt es ja gar keine Schwierigkeit, da gibt es ja gar keine Fragen, ne? Weil man sich da einfach nicht so Gedanken drüber macht, wenn man anfängt, glaube ich, so einen Online-Shop zu starten. Denkt halt so, ich meine, jeder kann ja Pakete versenden. Ne? Also man hat da ja eine grobe Grunderfahrung und da, ich glaube, darüber macht man sich erstmal gar keinen Kopf. So, ich glaube, die meisten sind da halt schon viel weiter, merken dann aber erst, wenn sie loslegen, so, okay, so, das habe ich mir einfacher vorgestellt oder so, ne? Und es ist halt auch ein Unterschied, ob man jetzt eben privat 1, 2 Pakete mal verschickt, so, oder ob man eben pro Tag dann im Idealfall 10 bis keine Ahnung, 100 oder so Pakete versendet, ne? Das ist ein Unterschied. Ja. Da kann man nicht dieselben Techniken anwenden, sondern muss man irgendwie effizienter arbeiten. Und wie man das eben machen kann, das wollen wir besprechen. Genau, also es geht nicht nur um Versand, sondern natürlich dann auch, ja, wenn das Ganze steht, wenn diese ganze Grundstruktur, diese Infrastruktur erstmal steht, ja, ne, welches Shop-System wähle ich, warum, für wen ist was besser geeignet, was gibt's da überhaupt so, wie baue ich den dann auf, was für Content ist da wichtig, was kann man da grob beachten, erstmal am Anfang, ohne echt schon zu tief reinzugehen. Und dann natürlich auch das Marketing, also so, ja, du hast einen tollen Shop und so, aber wenn es keiner findet, bringt's dir nix. Wie ändert man das, mit Budget, ohne Budget, da gibt's verschiedene Möglichkeiten und Ansätze und da gehen wir auf jeden Fall auch noch drauf ein.
Jawohl.
Ja, du hast eben gefragt, wie haben wir das damals gemacht mit Tewald. Also tatsächlich hätte ich mir gewünscht, dass es damals schon so einen perfekten Hands-on-Faden gegeben hätte für mich, so, ne?
Ja.
Tatsächlich haben wir das komplett so über Eigenbau irgendwie selbst erstmal gemacht und gefühlt alle Fehler gemacht, die man so machen kann, so auf dem Weg hin, das so zu skalieren. Einfach, wie gesagt, ausgehend so von der Nichterfahrung mit dem, was man so hat. Also ich weiß nicht, so ganz normale hier diese Sendungslabels mit einem DIN-A4-Drucker gedruckt und all so ein Zeug und das dann echt mit einer Schere ausgeschnitten und mit Klebeband aufs Paket geklebt und so, ne?
Geil.
Das sind halt, ne, da habe ich halt absolut gemerkt, so, oh, okay, ja, ist jetzt nicht so prall, aber machen wir erstmal so. Weil wir halt da auch, wir waren halt zu zweit und hatten halt 24/7, ja nicht mal, ich hatte ja auch noch die Berater, also sozusagen hatte ich nicht mal 24/7 Zeit, da mich um solche Sachen zu kümmern, sondern, also ich meine bloß der Versand, das ist ja nicht das Einzige, was du machst, wenn du einen Online-Shop startest, sondern du willst ja auch, also wir mussten uns um die Verpackung, um das Sourcing, Import aus China, also ein Zeug kümmern, ne, um sämtliche rechtliche Sachen dann hier vor Ort und das Geschäft und Einrichtung, also eigentlich alles auf einmal und dann kam auch noch irgendwie so der Versand dazwischen, so, ne, ich meine, das ist jetzt so der Worst Case, das kann man ein bisschen besser vorbereiten und timen, aber bei uns war es halt ja nicht ganz so, ne, aber deshalb haben wir halt da auch echt so super rudimentär angefangen, uns nicht sofort einen schicken Drucker gekauft und uns irgendwie schnell zu drucken und so. Ja, und wenn man jetzt hier diese Folge hört zum Beispiel, da kann man auf jeden Fall ganz woanders anfangen, ne? Also auf einem viel höheren Level und das Ganze viel effizienter, schneller machen, was hoffentlich echt, ja, also ich denke, einen absoluten Mehrwert für alle Hörer bringt.
Ja, absolut. Das heißt, was wäre hier jetzt der erste Tipp, den du unseren Hörern mitgeben könntest?
Erstmal muss man natürlich sich Gedanken machen, was man versendet. Ja, ich glaube, das ist erstmal wichtig, dass man so für sich selbst versteht, welche Charakteristika das eigene Produkt hat oder das eigene Produktportfolio. Ne? Mhm. Also ob das jetzt ein Produkt ist in verschiedenen Varianten und irgendwie immer ein Stück Seife und immer gleich groß und so, ne? Und davon dann aber 1, 2 bis 5 Stück in einer Sendung. Also das ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie oder ob ich jetzt 20 Liter Fässer von irgendeinem Getränk oder so verschicke. Ja, also so in dieser Grundcharakteristik von einem Produkt hängt ja schon ganz viel davon ab, wie ich das dahinter aufbaue. Das ganze Fulfillment nennt man das eigentlich. So, das kennt man so von Amazon FBA, Amazon Fulfillment bei Amazon, ne? Aber dieses Fulfillment, das will man ja selber erstmal aufbauen. Und wie gesagt, da gibt's 1000 Möglichkeiten. Also ob ich das jetzt gleich in einer großen Lagerhalle und da dann irgendwie gleich mit Departments und so weiter mache. Und ne, das hängt ja auch davon ab, echt, wie groß ist das Produkt, wie. Und wenn es groß und billig ist, dann muss ich ganz anders skalieren, als wenn ich jetzt, wie gesagt, kleine und teuer Produkte habe, so, ne? Also hochwertige kleine Whiskyflaschen oder sowas oder ich weiß nicht was. Also du verstehst, was ich meine, ne? Aber am Ende willst du ja eigentlich diesen ganzen Fulfillment-Weg so effizient, so automatisiert wie möglich machen, weil das ist ja nicht dein Geschäft, also sondern es steht ja so ein bisschen im Weg, sag ich mal, dass du diese Produkte zum Kunden bringen willst, ja, aber das ist nicht das, auf das du dich konzentrieren willst, das heißt, du musst das irgendwie automatisch effizient aufbauen und da merkt man schon so, dass das eben nicht dieser manuelle Weg sein kann, den ich ganz kurz am Anfang so genannt habe, so, dass du halt, ne, jedes Label selbst da irgendwie in der Hand nimmst, so richtig, sondern du willst halt mit Services arbeiten im besten Fall, also mit Schnittstellen, und mit Tools und da gibt's auch verschiedene Möglichkeiten. Also du hast eben schon ganz kurz angesprochen, ob man da irgendwie so ein Konto bei DHL macht oder sowas. Genau, also es gibt die Möglichkeit, dass man sich einen eigenen Geschäftskundenvertrag mit einem Versender abschließt. Ja, also welcher Versender das ist, hängt auch wieder davon ab, was du versendest. DHL, DPD, Hermes, ja, das sind so die drei großen. Es gibt auch noch die etwas größeren UPS und FedEx und so weiter. Wobei die halt dann eher in die größeren Sendungen reingehen. Also wie gesagt, eher dann wahrscheinlich B2B, wenn du eben 20, 30, 40 Kilo Sachen regelmäßig versendest und vielleicht auch international. Wenn das häufiger der Fall ist, dann ist eher so, ne, diese UPS-FedEx-Richtung wahrscheinlich so der Ansprechpartner. Aber wenn du halt national, wie gesagt, normale, und bei normal meine ich, wie gesagt, alles bis 2 Kilo oder alles bis 3 Kilo versendest, dann ist wahrscheinlich DHL oder DPD, in den meisten Fällen sogar DHL, wahrscheinlich eher der richtige Service. Und da müsste man einfach mal so ein bisschen die Preise vergleichen, was da eben, die unterscheiden sich vor allem eben, was Gewicht und so angeht, ne?
Ja, wir können jetzt ja mal in so einem Beispiel langhangeln. Angenommen, ich habe eine neue Mixtur mir ausgedacht und möchte mir meine eigene Seife gießen, meine Handseife. Festes Shampoo und Körperseife, die Stücken sind immer gleich groß. Ich verschicke sie entweder einzeln oder im Fünferpaket. Das heißt, das Paket ist entweder ziemlich handlich und klein, sitzt dann wahrscheinlich eher ein Päckchen oder ein etwas größeres. Und da würdest du dann schauen, okay, welcher Versanddienstleister passt zu mir?
Also ich kann das nur so aus Erfahrung bei DHL sagen, bei DPD wird es sehr, sehr ähnlich sein, bei den anderen auch, dass sich theoretisch erstmal jeder so einen Vertrag abschließen könnte als Unternehmen, ne? Die erwarten meistens eine gewisse Mindestmenge, die man damit versendet, übers Jahr. Bei DHL sind das 200 Sendungen im Jahr, ja. Und wenn man anfängt, weiß man ja nicht so, wie viel sind das jetzt, ne? Also wie viel Pakete werde ich versenden? Du hast null Ahnung. Es ist so witzig, weil DHL sagt, die erwarten 200 im Jahr mindestens. Ja, aber das können sie ja erst nach einem Jahr sagen, ob du die hattest oder nicht. Ja, also die können ja nicht vorher irgendwie nach einem Monat sagen, ja, nee, das werden wahrscheinlich zu wenig, raus, ne? Das können die gar nicht machen, weil häufig clustert sich das ja so an so einem, also zum Beispiel Richtung Jahresende versendet man meistens viel mehr als am Jahresanfang oder in der Mitte oder so, ne? Das ist einfach so. Das heißt, die können frühestens nach einem Jahr eigentlich sagen, ob du diese 200 erreicht hast oder nicht. Und ich kann einfach sagen, aus meiner Erfahrung ist, die werden dich auch nicht rausschmeißen, wenn du unter 200 hattest. Das war bei uns so. Du wächst halt einfach weiter und dann ist es so. Also deswegen eigentlich die Empfehlung, ich würde schon jedem empfehlen, so einen direkten Vertrag abzuschließen, weil du halt einfach automatisieren kannst besser, ne? Das geht halt ohne nicht so, sonst musst du mal im Voraus bezahlen, dir vielleicht so einen Etikettenblock da holen und den dann abdingsen. Nee, also so hast du halt automatisierte Rechnungsstellungen, das wird dir alles dann in Rechnung gestellt, was du halt in einem Monat zum Beispiel da gekauft hast über die Schnittstelle, ne? Mhm. Also wenn man so einen DHL-Vertrag hat, dann kann man ja nur über DHL versenden und man muss ja dann sozusagen trotzdem so ein bisschen gucken, dass man da die Volumen so in die Richtung so ein bisschen hinkriegt, diese 200 im Jahr. Es gibt noch eine Alternative, die ich ganz kurz nennen möchte. Das ist es gibt verschiedene Services. Ein Beispiel wäre ShipCloud. Da kann man sich einmal ein Konto machen, da bezahlt man, glaube ich, ab 25 Euro im Monat und du hast Zugriff zu deren Geschäftskundenverträge. Ah, und du kannst auf die zugreifen. Und dadurch, dass die das halt sozusagen resellen, ja, an sämtliche E-Commerce-Händler, haben die halt riesige Volumina und am Ende noch ein kleines bisschen besseren, also nicht unbedingt einen besseren Preis, als wenn du jetzt einen individuellen Vertrag hast, aber du kannst ohne einen eigenen Vertrag zu haben mit DHL und DPD und auf diese Geschäftskundenkonditionen zugreifen. Ne? Das ist ziemlich cool. Und du kannst halt monatlich kündigen raus. Also das ist, glaube ich, vor allem für ganz kleine, ganz am Anfang super praktisch, weil dich eben nicht um dieses API-mäßige da irgendwie stark kümmern musst. Du musst dich da, also weil das Geschäftskundenportal von DHL ist halt, ja, 1900, ne? Also damit willst du dich eigentlich gar nicht so viel auseinandersetzen. Muss man halt am Anfang erstmal so ein bisschen.
Ja, cooler Tipp.
Ja, so eine Alternative ist halt sowas wie ShipCloud. Das ist cool. Das haben wir am Anfang auch benutzt. Und damit kann man halt erstmal so ein bisschen testen, sage ich mal, ne? Und es ist ein kleines bisschen übersichtlicher, das Backend und diese Anbindung und so, das ist ganz cool. Die helfen ja auch, die haben auch so einen Support und so. Bei DHL ist das immer ein kleines bisschen trickier. Genau. Also wenn man aber natürlich weiß, man erreicht eine gewisse Summe, ja, dann kann man sich direkt so einen Vertrag da schnappen, irgendwie von einem großen Sender und dann ist das halt auch safe und ja, und dann hast du da halt echt auch, wie gesagt, coole Konditionen, die halt nachhaltig dann auch ein bisschen besser werden.
Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Kann man ja hier auch verlinken, ShipCloud hier unter der Folge, um erstmal so ein bisschen Überblick zu bekommen, ja, über seine Bestellung. Und Überblick ist dann auch, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Wo bekomme ich Übersicht über all das, was mich erreicht, über meinen Online-Shop?
Gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Also wie gesagt, ich glaube, das ist das Einfachste, was natürlich die meisten Leute auch erstmal ausprobieren, ist das komplette Order-Management über den Shop abzubilden. Ne? Also wenn du jetzt einen Shopify, WooCommerce, Shop-by-Shop oder sowas hast, dann gibt's da immer auch eine mindestens einfache Möglichkeit, dass du darüber einfach sagst, so hier das Ding jetzt irgendwie versenden oder so. Ne? Also meistens braucht man natürlich auch eine Anbindung an jemanden dann, also an DHL. Das heißt, du müsstest ja in Shopware ein DHL-Plugin installieren. Ja. Oder im besten Fall gibt es zum Beispiel auch ein ShipCloud-Plugin für Shopware oder so. Aber dann würdest du dann in dem Shop einfach die Bestellungen wahrscheinlich immer noch händisch fulfillen. Ja, also dass du sagst, hier, die jetzt versenden, dafür für diese Bestellung jetzt ein Etikett erstellen. Ja, das wird dann erstellt, ein PDF, das kannst du dann irgendwie drucken, ne, musst du selber aber natürlich weiterverarbeiten. Das geht so und das machen, glaube ich, wie gesagt, die meisten auch, das haben wir auch am Anfang gemacht. Ja, ich würde es langfristig nicht empfehlen, weil man halt echt an Grenzen kommt. Ja, also es gibt halt diesen, ich weiß nicht, bei vielen Leuten am Anfang natürlich vielleicht verständlicherweise so diesen Bedarf, alle Services, alle Aufgaben, die man eigentlich so im Zusammenhang mit E-Commerce hat, irgendwie so in den Shop reinzupressen, irgendwie so, ne? Alles drüber zu machen. SEO-Management und Rechnungen erstellen und dann auch das Fulfillment und so. Nachteil ist halt, dass der Shop dafür eigentlich gar nicht vorgesehen ist und dass er im Worst Case auch, dass die Performance von dem Shop darunter leidet, weil man halt so viel Services da unter den Hut stecken will, so, ne? Also, wie gesagt, wenn du eine Handvoll Sendungen im Monat hast, dann klar, wieso sollte man sich da noch ein zusätzliches Tool irgendwie einrichten und so? Das macht keinen Sinn. Aber sobald man da ein bisschen größer wird, würde ich empfehlen, eine Order Management Software zu verwenden. Mein Favorit für kleine, mittelgroße Shops ist da Bilby. Ja, das ist ein Anbieter aus Deutschland, der ziemlich cool ist, ziemlich smart und ziemlich flexibel. Also das heißt, du hast da eben die Schnittstellen zu allen großen Online-Shops, zu fast allen wirklichen Online-Shop-Systemen, die man so in Deutschland eigentlich benutzt und nicht nur in Deutschland. Schnittstellen zu allen Versandhändlern, die wir gerade genannt haben, ne? Zu allen Versendern. Das heißt, da fließt das alles so gut zusammen. Und du kannst halt super flexibel dieses komplette drumherum um die Bestellung eigentlich managen. Das sind die Benachrichtigungen an den Kunden. Ja, also wenn eine Bestellung versendet wurde, dass er den Tracking-Code kriegt, dass du deine Kunden auch grob managst. Das macht man auch häufig noch im Shop, ist eigentlich auch ganz gut, aber da kann man es auch sehr gut machen. Diese ganze Kundenkommunikation, es gab ein Problem mit der Bestellung, da kannst du über Bilby eben an den Kunden eine E-Mail schicken und sagen, hier, das und das hat gefehlt oder eine Erinnerungen zum Beispiel, der Kunde hat bestellt, aber noch nicht bezahlt. Naja, solche Sachen, die Rechnung, dass sie automatisiert rausgeht an den Kunden zum Beispiel per E-Mail, wenn die Sendung versendet wurde. Das kann man zum Beispiel mit Bilby abbilden. Also wie gesagt, das kann man alles auch mit einem Shop machen. Ne? Aber häufig niemals so flexibel. Und wie gesagt, meistens mit dem Nachteil, dass irgendwie die Performance darunter leidet oder dass du dann halt wieder diese, ich weiß nicht, da hängt so viel dran. Also wenn du ein größeres oder ein Team hast, dass dann alle irgendwie Zugriff auf den Shop brauchen, dann sind die alle gleichzeitig irgendwie in dem Shop aktiv. Wie gesagt, das kann die Performance auch wieder in die Knie zwingen. Auch wenn der Shop mal irgendwie aus irgendeinem Grund down sein sollte, ja, sei es nur 10 Minuten oder sowas, kannst du nicht auf die Bestellung zugreifen. Das kannst du aber machen, wenn du alles ausgelagert hast zu Bilby und so weiter. Also es gibt viele, viele Vorteile, die eigentlich für so ein Order-Management-System sprechen.
Und das würdest du eigentlich auch jedem empfehlen, der startet und damit rechnet, dass er in der Woche nicht nur ein Paket verschickt oder nur eine Bestellung reinbekommt, sondern
ja, auf jeden Fall. Also alle, die ich bisher dazu gebracht habe, das zu nutzen, das sind viele Kunden von uns zum Beispiel, die sind wahnsinnig zufrieden und echt begeistert davon. Also es ist echt easy. Also es ist auch intuitiv. Du hast einfach eine Liste von deinen Bestellungen so recht übersichtlich. Und siehst halt auf den ersten Blick, was da los ist. Du siehst den Status, du siehst halt, ob es bezahlt wurde oder sonst wie, du siehst die Adresse, das Land, grob, was sie bestellt haben und so. Du siehst halt auch auf den ersten Blick, ob das ein Stammkunde ist oder so, ne? Und du kannst ja alles sehr, sehr individuell einstellen, sodass du da echt so ein Dashboard hast du eigentlich für deinen Online-Shop. Mhm.
Ja, cool. Dann sind wir doch schon mal ganz gut aufgestellt. Wir haben jetzt unser Produkt, wir haben unser Konto, im besten Fall bei der DHL, also beim Versanddienstleister, und wir sehen täglich kommen hier 10 Bestellungen rein. Was passiert jetzt mit meinen Produkten? Wie verpacke ich die? Wie drucke ich da die Labels? Kaufe ich mir da dann einen Labeldrucker? Ihr habt das alles so ein bisschen quick and dirty gemacht damals. Die Labels noch alle selber auf A4 ausgedruckt und ausgeschnitten und aufgeklebt. Gibt es da den Way to go, den du empfehlen kannst?
Genau, also es gibt auf jeden Fall spezielle Labeldrucker. Also, weil diese ganzen Versandlabels für die Versender, die haben eigentlich mal das gleiche Format. Das ist so ähnlich wie A5, so irgendwas zwischen A5 und A6, so, ne? So, das kennt man ja eigentlich so. Auf diesen Amazon-Paketen sind das fast die gleichen. Einfach so, wo der große Strichcode und die Adressen von Versender und Empfänger draufstehen. Und dafür gibt's halt spezielle Drucker, die halt direkt solche Aufkleber drin haben, ne? Und zwar nicht als einzelne Blätter, sondern als Rolle. Ne, so dass man sich halt vorstellen kann, wenn du halt 50 Bestellungen auf einmal ausdrucken willst, dass sie halt alle an einem Stück sind und du kannst sie einfach rüberreichen oder zu der Versandabteilung oder keine Ahnung, du nimmst sie halt rüber dann zu dem Bereich, wo die Bestellungen verpackt werden oder so, und du hast es halt kompakt irgendwie direkt so zum Abziehen. Also das ist so ein No-Brainer, also dass das so sein sollte, ne, und dass man sich das nicht irgendwie ja noch selbst zusammenbasteln muss irgendwie, also extra, keine Ahnung. Also es gibt spezielle Drucker, muss man einfach mal nach der Label-Drucker oder sowas suchen. Es gibt auch eine spezielle Firma, die eigentlich ganz coole Drucker herstellt. Das ist Zebra. Die sehen ein bisschen aus wie aus der Steinzeit, so, aber die funktionieren richtig gut. Mhm. Und die sind halt auch saustabil. Also jeder, der sich schon mal ein bisschen mit Druckern beschäftigt hat, weiß, dass sie ein bisschen eigen sind. Ja, zu denen muss man nett sein, ansonsten sind die nicht nett zu dir. Also, was ich damit meine, ist, dass man die schon erstmal ein bisschen einrichten muss. Also, dass die verstehen, welche Größe du, selbst wenn das ein spezieller Drucker für eigentlich sowas ist, musst du dich da erstmal mit den Treibern beschäftigen, ne? Je nachdem, welchen, also Windows, Mac oder sowas, ob du es da anbindest. Mhm. Aber da kommt es dann auch wieder drauf an, hast du diesen Drucker direkt an deinem Computer stehen? Oder hast du eben dein Unternehmen so ein bisschen aufgebaut, dass hier in dem Zimmer oder in der Etage irgendwie so das E-Commerce-Management so ein bisschen sitzt und dann da hinten aber die Versender, sodass das irgendwie übers WLAN laufen muss, ne? Schickst du dann das Paket, das Label direkt an den Drucker oder also weißt du, wie ich meine? Also das ist noch nicht ganz so easy, weil du bekommst aus Bilby nur diese PDF, jetzt mal im Idealfall, oder aus deinem Shop, oder von DHL kriegst du diese PDF, aber sie landet noch nicht im Drucker. Also wie gesagt, entweder du bindest das direkt an deinen Computer in dein Netzwerk als Netzwerkdrucker ein, dann ist es relativ easy, aber auch da wird man eben merken, dass dieses Format immer noch ein kleines bisschen konfiguriert werden muss. Also das ist leider trickier, als man denkt. Und genau, oder im Worst Case, und so war es halt bei uns lange Zeit, ist, dass beides sozusagen an zwei verschiedenen Orten stattfindet. Also, dass ich halt irgendwie zum Beispiel manchmal entweder zu Hause oder im Office saß, aber im Geschäft dann irgendwie das Fulfillment stattgefunden hat, aber ich irgendwie bei mir dann diese Etiketten erstellt habe, entweder automatisiert oder, also so, dass es dann irgendwie online stattfinden muss. Und da gab es früher zum Beispiel diesen sehr, sehr coolen Service, Google Cloud Print. Der wurde halt letztes Jahr eingestellt, deswegen müssen wir da nicht so viel drüber sprechen, aber das bedeutet halt, dass man sich da auch gegebenenfalls halt irgendwelche, aber das hängt echt von der individuellen Situation so ab, irgendeine Serverstruktur, irgendein Server-Service irgendwie überlegen muss. Also was wir zum Beispiel jetzt gemacht haben, aber nur so als kleiner Fun-Fact nebenbei, wir bilden das aktuell über einen Raspberry Pi ab, ja?
Ja, witzig.
Ja, an denen halt die Drucker angeschlossen sind, weil was man auch dazu sagen muss, dass viele dieser und vor allem auch die besten eigentlich davon, von diesen Labeldruckern, kein WLAN haben, auch häufig nur einen USB-Anschluss oder nur so einen Druckeranschluss. Und das, ja, muss dann irgendwie erstmal online bringen, dass sie überhaupt erreichbar sind über irgendeinen Service. Also da will ich gar nicht zu weit reingehen, aber das, wie gesagt, das Schöne ist, dass man eben über Bilby und über solche Drucker die Möglichkeit hat, das sehr, sehr individuell aufzubauen, ne? Und wenn das eben so ein bisschen komplizierter vor Ort ist, kann man das auch so machen. Genau. Aber letztendlich, im Idealfall hast du den Drucker direkt am Computer und druckst es wie ein ganz normales Blatt Papier aus. Und ja, da läuft es.
Also, zu Druckern muss man freundlich sein, dann sind sie freundlich zu einem zurück und im besten Fall hat man dann das richtige Format gefunden und kann es dann auf sein Paketchen kleben. Wo hast du deine ersten Verpackungen herbekommen? Kann man die einfach als Sammelbestellung irgendwo online kriegen? Musstest du die selber falten und wie hat das so funktioniert? Ich meine, du hast ja auch eine relativ feste Größe damals gehabt mit deinen Tees. Ja, wie bist du dann diese Thematik rangegangen?
Ja, also der Teil ist zum Glück ziemlich easy. Da ist es auch so ein bisschen Trial and Error nach hinten raus oder einfach dieses Verpackungsoptimierung. Aber das ist zum Glück richtig easy. Es gibt natürlich ganz normale Online-Shops für B2B-Händler oder sowas, wo du dir halt Verpackungen kaufen kannst. Da musst du halt einen richtigen suchen, der ein schönes Sortiment hat, das zu dir passt. So, aber in den meisten Fällen ist es einfach eine braune Box so, ne? In der Größe, die du brauchst. Da musst du einfach ausmessen, was ist dein Produkt. Plus minus eben irgendwelche Verpackungen, also ein bisschen Padding drumherum so, ne, dass du irgendwie so ein bisschen Verpackungsmaterial noch reinpackst. Also das ist ein ziemlich easy so. Aber ein Anbieter, den ich da empfehlen kann, ist karton.eu. Der hat echt ein schönes Sortiment, schöne Auswahl so an allen Größen und bietet halt auch eine coole Mengenrabattierung an, ne, wenn du dir da halt ein paar mehr holst, so. Da muss man halt immer so ein bisschen gucken, so, wie viel Platz hat man, um was zu dingsen, also so, um zu lagern, oder, ne, will man eher mehr pro Stück zahlen, oder will man eher mehr rumlagern, also da muss man ein bisschen gucken, und das ist so ein Ding, da, wie gesagt, da kann man einen Tipp geben jetzt hier, was den Shop angeht, aber da muss man ganz viel ausprobieren, also, wir haben angefangen mit zwei Verpackungsgrößen, haben gedacht, damit kommen wir hin, ne, und mussten das jetzt auf mindestens 6 bis 8 oder 10, also das jetzt ausweiten. Natürlich, unser Sortiment hat sich vergrößert und verbreitert, so, aber was ich meine ist, man sollte eigentlich versuchen, dass der Karton so klein wie möglich ist für das Produkt, so, ne? Also das tut allen gut irgendwie, den Kunden, die finden es natürlich schön, wenn das irgendwie im Idealfall in irgendeiner Form noch im Briefkasten passt, ja, also das ist meistens nicht mehr der Fall. Aber für dich ist es einfacher, dass du da natürlich weniger rumstehen hast gepackt.
Und auch der Umwelt tut es gut, ne? Also viele legen da jetzt gerade sehr viel Wert drauf, dass Versendungen umweltfreundlich ablaufen, ne? Und auch was so zu Verpackungsmaterial anbelangt, dass man da kein Plastik, wie es ja jahrelang üblich war, da mit reinlegt, um Produkte zu schützen, sondern da irgendwie auf Naturprodukte zurückgreift.
Genau, ich meine, da kann man natürlich auch, also je nach, ne, also nicht jedem Unternehmen ist das jetzt bisher wichtig, wird es allerdings natürlich allen ans Herz legen, da gibt es jetzt auch alle Möglichkeiten immer mehr, dass man natürlich, gut, die Kartons sind meistens nur aus Pappe, das ist soweit okay, wobei natürlich Pappe auch nicht CO2-neutral ist, ne, also auch wenn das viele erstmal so denken, Papier ist natürlich besser als Plastik, aber zu viel Papier ist halt auch nicht cool, deswegen sollte man da, also es ist im Interesse jeder, von dir selbst, also von dem, ne, habe ich ja gerade schon gesagt, vom Paketboten und vom Kunden natürlich auch am Ende auch und der Umwelt, also von allen ist ja die Umwelt das Interesse eigentlich, deswegen natürlich so klein wie möglich und so groß wie möglich, dass das Produkt immer noch safe ist, ne, beim Klebeband kannst du auch gucken, Papier oder Plastik, ja, ich würde allen empfehlen, mal zu probieren, ob Papierkleber nicht auch cool genug ist. Viele denken halt, das ist nicht so stabil oder nicht so klebstark. Da gibt's aber auch 1000 Varianten und man muss sich das echt mal ein bisschen angucken. Ja, muss man natürlich am Ende entscheiden, was so einem wichtig ist. Und natürlich ist Plastik leider immer noch ein bisschen billiger. Aber ich würde einfach gucken, dass man ein bisschen Preise vergleicht. Und ja, am Ende ist das echt ein Learning by Doing. Das baut man halt so über die Zeit auf. Ja, und am Ende ist es halt auch so ein bisschen Branding, ne, wie das Paket am Ende beim Kunden ankommt, Logo drauf und sonst wie. Ja, so viel dazu, genau.
Ja, cool, dann sind unsere Pakete jetzt also fertig und versendebereit. Schnapp ich mir dann einfach am Ende des Tages, nachmittags meine 10 Pakete und bringe die zur Post oder kann ich die in der Packstation abliefern? Kann ich die abholen lassen vielleicht sogar? Wie läuft das gerade bei euch? Wie viel Bestellungen vertreibt ihr so pro Tag?
Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Es sind auf jeden Fall ein paar 10 so, ne? Also wir sind noch nicht bei den 100 pro Tag im Schnitt. Kommt immer echt drauf an, auf die Saison und auf die Zeit so. Wochentag auch immer ein bisschen unterschiedlich. Ja, also der Traum natürlich von jedem wäre, dass sie abgeholt werden. Ich glaube, die meisten erwarten das erstmal so direkt. So, ja, na klar, werden die abgeholt. So, ne? Also ich meine, ich habe ja einen DHL-Vertrag und so. Leider ist das nicht direkt irgendwie dabei. Und dort nehmen die das mit den Mindestmengen halt dann schon ernster. Also wenn du, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel genau, aber es muss sich halt für DHL lohnen, dass sie das abholen. Aber da gibt es ein paar Tricks, ganz kurz. Also, pauschal gesagt, man kann da nicht einfach sagen, hey, holt das jetzt ab, egal wie viel Bestellung ich habe. Ne? Also vor allem, wenn du anfängst, 1, 2, 3, 4, 5 am Tag, werden die nicht abholen. Ne? Was du aber machen kannst, ist, dass du natürlich in Erfahrung bringst, wann dein DHL-Bote zu dir kommt, ja, wenn du Sachen bestellst, dann gibst du denen die Sachen einfach mit. Ja, dann sagst du, hey, ich habe hier 10 Pakete, nimmst du die noch mit? Ja, und die sagen fast immer, klar, ne, ich habe hier noch Platz oder so. Oder die sagen, nee, ich komme in 2 Stunden, dann nehme ich die mit oder so, ne, das machen die auch. Und dann sind die Sachen weg und du hast quasi eine Abholung, aber nicht perfekt auf dich getimed und sonst wie, sondern eben einfach im Gespräch so mit den Boten, und das klappt fast immer, ne? Also das ist gar kein Thema. Was man auch machen kann, ist, wenn man zum Beispiel einen DHL-Kundenvertrag hat, dass man da eine Bedarfsabholung buchen kann. Aber die musst du jeden Tag neu manuell buchen. Mm. Ne? Das heißt, du sagst,
ja, klar,
hey,
weil die planen ja ihre Touren.
Genau, dann sagst du, ich habe morgen 15 Pakete, hol die ab. Und das ist dann auch kostenlos.
Okay.
Und theoretisch, glaube ich, könnte man sagen, ey, ich buche das jeden Tag und sage, ich habe 5 Pakete, ja. Aber dann kommt es ein bisschen auf die Stimmung vom Boten ab an, wenn die sagen, also wenn die es ganz ernst nehmen, sagen die, ja, du hast aber nur 5 gebucht, jetzt hast du ja 15, ne? Das geht nicht. So, da muss man ein bisschen rumprobieren. Am Ende ist es nicht bequem, weil du wirst nicht jeden Tag dran denken, das zu buchen, beziehungsweise es ist nicht so, es ist nicht ein Klick, du musst dich da einloggen, du musst da rein, ne? Naja, das ist leider nicht ganz so tipptopp. Die Alternative ist, wenn du eh vielleicht unterwegs bist jeden Tag, dass du es selber wegbringst. Ja, das klingt erstmal unbequem, aber es geht eigentlich. Entweder, dass du es zu einer Filiale bringst, die bei dir auf dem Weg liegt, auf dem Weg nach Hause, auf dem Weg sonst wohin, ja, oder in der Nähe ist vom Business, dass du die da zur Filiale schiebst. Am besten natürlich nicht Rush Hour, dass du da in der Schlange stehst lange, ne, sondern dass du das ein bisschen dir einplanst. Oder, dass du es zu einer Packstation bringst. Und das ist eigentlich natürlich je nach Menge, das lässt sich auch nur zu, ne, bis einer gewissen Menge machen, geht das auch easy. Ne? Holst dir so eine DHL-Karte, hast einen Code, loggst dich damit ein und dann scannst du jedes Paket, zack, zack, leider nach und nach erst, ne? Du musst einen scannen, reinlegen, Tür zumachen, neu scannen, wieder aufmachen, zack, rein und so. Also es, ja, muss man sich halt selbst überlegen, ob das geht bei der Menge, aber das sind Optionen, die man hat. Wir machen eine Mischung aus allem eigentlich so, je nachdem, was halt anfällt.
Okay. Und du gibst dann quasi in dein Order-Management-System ein, das ja wieder mit deinem Versanddienstleister DHL irgendwie verknüpft ist. Jo, ich habe jetzt die Sendung verschickt. Ne? Nachdem du bei der Post warst, gibst du dann quasi eine Versandbestätigung raus. Richtig? Das läuft ja dann wieder über das Management-System. Und da bekommt dann der Kunde auch die Tracking-Daten und kann dann verfolgen, jo, übermorgen ist mein Paket da.
Ja, genau, genau. Und da ist halt echt so ein System wie Bilby halt echt so genial, weil das macht es, also wir haben uns so eingestellt, dass es automatisiert passiert in dem Moment, in dem wir die Labels drucken, also indem wir sie fulfillen sozusagen, die Bestellungen, wird eine E-Mail rausgesendet an den Kunden, dass das Paket demnächst versendet wird. Und in dieser E-Mail ist gleichzeitig der Tracking-Link und gleichzeitig die Rechnung.
Okay.
Na? Und so hat der Kunde alles, was er braucht. Und gleichzeitig, das ist so witzig, weil, also nur mal auch so nebenbei, früher haben wir halt gesagt, ihr Paket wurde versendet. Und die ganz cleveren Kunden klicken sofort auf den Link und sagen, hier wurde noch nicht versendet und wann ist es da und so. Also so total die Erwartungshaltung, so denken so, es wurde gestern versendet oder heute Morgen oder so. Da wurde es ja jetzt oder wird es eigentlich erst gleich versendet. Deswegen ne, schreiben wir halt so, wird demnächst versendet und das ist dann im Laufe des Tages oder so. Und ja, also das ist zum Beispiel ziemlich cool. Ist dann eine automatisierte Kommunikation zum Kunden. Der ist happy, weiß, dass da ein Fortschritt passiert. Weiß auch, kann eben, wie gesagt, in den nächsten Tagen verfolgen, wo das Paket ist. Und ja, man selber hat halt da auch eigentlich wenig mit zu tun. Das ist ziemlich cool.
Jawohl. Okay, dann habe ich noch eine letzte Frage und dann können wir das Thema Versand auch abschließen. Was passiert denn, wenn ein Paket zurückkommt? Wie wird das verbucht im System? Und wird das dann wieder direkt an deine Haustür zurückgeliefert? Es gibt ja immer mal Retouren. Natürlich wünscht man das niemanden, aber natürlich kommt ja auch mal ein Paket zurück. Wie wird das dann gehandhabt?
Ja, auf jeden Fall. Also Retouren hat jeder, leider, aber wie gesagt, eigentlich muss man nicht sagen leider, weil es ist ein Teil des Business Circles so, das gehört dazu. Man muss das auch so aufnehmen, aber absolut hängt es vom Sortiment ab, vom Produkt ab. Wir haben zum Glück ultra wenig Retouren. Jetzt nur mal vorgreifend oder ganz kurz ein Tipp nebenbei, also man kann das nicht verhindern, aber man kann es absolut reduzieren, indem du halt maximale Transparenz auf deinem Onlineshop zu den Produkten bietest, ne? Maximale Transparenz und Service, dass du einfach schon vorab einfach klar machst, was die Leute bestellen, und zwar perfekt über Videos, Fotos, Beschreibung, sonst was, ne? Kannst du halt Retouren echt massiv reduzieren. Okay, aber das nur nebenbei. Am Ende wirst du sie nicht komplett verhindern. Ja, und jeder weiß ja theoretisch erstmal aus Kundensicht, wie eine Retour abläuft. Und eine Sache, genau, also ich glaube, da muss noch nicht viel zu erklären, dass das Paket dann ne, irgendwie zurückkommst und du musst es dann buchhalterisch dann irgendwie verarbeiten und irgendwie erstatten dem Kunden. Das lässt sich zum Glück über Bilby auch relativ cool automatisieren, Teile davon. Den Teil, den, glaube ich, die meisten Leute erstmal nicht sehen, ist, wie kommt denn überhaupt dieses Retourenlabel, also wie erstellt man Retourenlabel, was kostet das und wie kriegt das der Kunde? Also zum Beispiel die ganz cleveren Online-Shops, großen, die natürlich eine gewisse Retourenrate haben, vor allem im Bereich Fashion, die legen ja immer direkt schon Retourenlabel bei, ne? Weil die wissen, ja, da ist so eine hohe Chance, wir wollen damit bloß nicht noch Overhead kreieren bei uns selbst, dass irgendwer fragt, hey, schickt mir ein Return-Label oder sonst was, sondern es ist einfach schon dabei, wenn sie es zurücksenden wollen, dann sollen sie es halt tun und dann hat sich das. Was viele nicht wissen, das hier ist eine wichtige Info nebenbei, die Retoure, die kostet den Versender mehr als der Versand. Ja, na, also krass. Wenn ich jetzt ein Paket versende für 4 €, ja, 2 Kilo, sonst wie, dann kostet mich die Retoure erstens natürlich nochmal Geld, die ist nicht kostenlos, sondern sie kostet sogar mehr. Ja, das ist, glaube ich, 50 Cent bis 1 € drauf noch. Auf jeden Fall kostet es mehr und das darf man nicht so vergessen. Deswegen ist es absolut im eigenen Interesse, echt Retouren zu reduzieren. Und deswegen, das ist nämlich auch noch diese Info oder dieser Grund, warum, vielleicht kennen die meisten das, wenn man bei Amazon manchmal billige Produkte zurücksenden will, dass man die oft geschenkt kriegt, wenn man sie nicht zurückschickt. Dann sagt Amazon, hey, behalt das Ding und du kriegst trotzdem dein Geld wieder. Weil sich der Rückversand einfach nicht lohnt. Wenn das Produkt 11 € kostet, der Rückversand 5 € nochmal oder 4, ja, dann sagt Amazon, ey. Und ach so, und der Hinversand ja auch schon 4. So, ne? Also dann lohnt sich das oft nicht mehr. Ja, also wie funktioniert es bei Retour muss man zum Beispiel bei DHL als extra Service buchen noch. Also, dass man es einfach als Baustein zu seinem Vertrag hinzufügt. Und dann läuft es ganz normal über die Bilby-Sache, dass du dann halt sagst, hey, das Ding jetzt hier retournieren. Dann verschickst du halt auch automatisch dann so ein Retourenlabel an den Kunden. Der kann sich's dann ausdrucken und muss es dann entsprechend belabeln und zurücksenden. Und ja, mittlerweile gibt's ja schon diese Option, dass man nur noch so einen QR-Code verschickt per E-Mail und der Kunde dann einfach das Ding beim DHL-Shop abgibt. Ja, also das ist dann leider ein kleines bisschen holpriger, aber sonst sehr, sehr ähnlich wie der Versand.
Im besten Fall gilt es aber, Retouren zu vermeiden und das macht man am besten mit guter Kommunikation und Transparenz auf seinem Online-Shop selbst. Und da können wir auch vielleicht mal so ein bisschen hinkommen. Aber zuerst mal die Frage, gibt es das eine Shopsystem, was du einem Anfänger empfehlen würdest? Ich weiß, dass du damals mit WooCommerce gestartet bist, weil du da auch Experte bist. Bist jetzt aber auch vor kurzem, ich glaube letzte Woche war dein Umzug auf einen Shopify-Shop. Und da direkt mal die Frage, würdest du Anfängern empfehlen, auch bei Shopify zu starten? Und warum würdest du das tun? Oder gibt es da andere Lösungen, die vielleicht noch geeigneter sind?
Ja, genau. Also wir haben mit WooCommerce angefangen, waren wir jetzt 5 Jahre insgesamt auch eigentlich happy. Super gut für Anfänger erstmal so. Also das kann man so sagen. Aber das heißt nicht, dass es die beste Lösung ist für Anfänger. Also es ist, ich hatte ein kleines bisschen Tech-Background, so, deswegen war es für mich geeignet. Ja, ich konnte mich damit super viel Zeug selbst beschäftigen, mit also PHP, CSS, Krams und auch API-Sachen, wie gesagt, ganz viel. Also man muss schon ein bisschen, um einen WooCommerce-Shop richtig top zu machen, muss man schon ein bisschen technisch veranlagt sein. Ein bisschen. Man muss kein Programmierer sein oder so, aber man muss sich ein bisschen reinfuchsen, so, ne? Es wird ja nicht alles einfach nur hingelegt, Theme installieren, Plugin installieren, fertig ist es. Es sieht am Ende nicht gut aus. Es ist ein Haufen Arbeit am Ende. Also du musst noch viel verändern. Und wenn man das kann und Bock drauf hat, dann ist WooCommerce eigentlich eine coole Lösung. Aber es ist nicht babyleicht für alle so. Ne? Das ist auch deshalb, weil es eine Self-Hosting-Lösung ist. Du musst dich da immer noch, ne, ums Hosting kümmern, das irgendwo installieren. Du musst dich da um Updates sehr viel kümmern. Du musst dich um Caching und so weiter. Also ganz viel musst du immer noch selber machen. Entweder machst du es oder machst du es nicht. Dann kann dein Shop halt auch eine Krücke werden nach gewisser Zeit. Oder du brauchst halt eben jemanden, der sich drum kümmert und den dann natürlich entweder hast du den im Team oder du musst ihn bezahlen. Also deutlich einfacher ist es bei Shopify. So ist es einfach. Also es ist deutlich einfacher. Das kann man wirklich betonen. Ich sage nicht, dass es in jeder Hinsicht besser ist als WooCommerce, aber es ist auf jeden Fall einfacher und deswegen ist es eine klare Empfehlung von mir für alle Anfänger. Ne? Da gibt es ja diverse Diskussionen / Argumente von Leuten, warum Shopify vielleicht nicht so tipptopp wäre. Vieles von diesen Sachen hat sich mittlerweile in Luft aufgelöst. Über die letzten Jahre hat sich Shopify halt immer weiter entwickelt. So, also es ist ein kanadisches Unternehmen, witzigerweise gegründet von einem Deutschen, ne? Aber es ist am Ende immer noch ein kanadisches Unternehmen, was primär erstmal nicht für den deutschen Markt gemacht war. Und wir kennen ja leider die ganzen Rechtskrücken im deutschen Markt, diese ganzen Vorschriften, die man da machen muss und so. Und das ist bei einem System, was nicht aus Deutschland kommt, erstmal nicht out of the box da, weil es nicht in deren Interesse ist, ne? Und der Core-Market von Shopify war halt seit Beginn vor, ich weiß nicht, einigen Jahren, vor 12 Jahren oder sowas, bis vor kurzem eben nicht Deutschland und deswegen hat sich das erst nach und nach entwickelt. Das war bei WooCommerce übrigens ganz genauso. WooCommerce ist ein amerikanisches Unternehmen und da gab es auch lange nicht diese ganzen Lösungen. Das musste man sich dann zusammenbasteln über Plugins. Jetzt gibt es lange schon Germanize als coole On-Top-Lösung, die du halt installierst und hast halt auch alles eigentlich, was du brauchst für den deutschen Markt. Und das Ding ist, bei Shopify ist es mittlerweile genauso. Also sogar noch einfacher. Du brauchst nicht noch German Market oder Germanize oder sowas, um dir da irgendwie ne, Rechtssicherheit grob, also ich sag mal Grundpreise, Mehrwertsteuer, Versandsachen und diese ganzen Infos, das brauchst du da nicht mehr drauf zu installieren, sondern es ist eigentlich grob out of the box schon da. Shopify wird immer krasser und deswegen zu diesem Zeitpunkt, vielleicht wäre das vor 1-2 Jahren absolut noch anders gewesen, meine Empfehlung aber auch wirklich die Situation. Jetzt ist meine absolute Empfehlung für Shopify. Natürlich bin ich da auch aktuell sehr tief drin, ja. Und deswegen bin ich da so ein kleines bisschen euphorisch und deswegen natürlich auch meine Empfehlung. No question. Ja, es gibt bestimmt auch, klar, ne, aber wie gesagt, es ist ja sowieso jetzt sehr, sehr subjektiv. Aber Shopify ist so eine super easy Lösung, die halt echt out of the box ziemlich gut aussieht, wo du dich halt um technische Sachen sehr, sehr wenig kümmern musst. Wenn du es willst, kannst du es immer noch machen. Ja, du kannst immer noch komplett die Templates anpassen und neue Features selber reinbasteln. Und es geht einfacher als bei WooCommerce. Deswegen, ja, ist eine Top-Anfängerlösung. Es gibt ganz viele Apps und Erweiterungen, die man da installieren kann. Ja, ist ein Top-System. Also, wie gesagt, WooCommerce ist nach wie vor eine coole Lösung. Ist, glaube ich, für Einsteiger ein ganz klein bisschen kostentechnisch, sage ich mal, noch ein bisschen flexibler, weil du dir ja zum Beispiel einen Hoster selbst suchst, kannst du den günstigsten Hoster sonst suchen, womit du nicht glücklich wirst, kann ich dir jetzt schon sagen, aber um Geld zu sparen, hättest du da mehr Möglichkeiten, ja, wobei da auch Shopify echt nachgelegen hat, die haben so einen Light-Tarif, wo du, glaube ich, boah, ich weiß gar nicht, so richtig wenig zahlst, wo eigentlich kein Hoster irgendwie mithalten kann mehr, ne, weil gleichzeitig ist der Shop super schnell, ja, genau. Also wenn du hier eine Empfehlung brauchst und einfach nur suchst, so, hey Jonas, was sagst du denn jetzt? Womit soll ich denn anfangen? Dann würde ich sagen Shopify. Genau, aber wir können ja trotzdem nochmal einen anderen Namen nennen. Es gibt natürlich noch andere Systeme, ganz viele, sämtliche Baukästen und sonst was, die will ich jetzt eigentlich gar nicht so nennen. Ich denke, die einzige Alternative, die ich jetzt hier noch nennen würde, ist Shopware. Shopware ist ein absolutes Powerhouse mit vielen Möglichkeiten, aber dort ist auf jeden Fall die Learning Curve noch deutlich höher, was so diesen Tech-Background angeht oder einfach dieses Reinfuchsen und sich komplett das Verstehen und diesen Shop anpassen. Das ist bei Shopware noch ein größerer Schritt. Also wie gesagt, wenn du nicht alleine bist und wenn du einen guten Tech-Background hast, dann kann Shopware auch eine Top-Lösung sein und sehr, sehr professionell sein. Aber am Ende wird es auch auf jeden Fall teurer sein. Das ist auch klar.
Okay. Also angenommen, jemand startet das Business alleine oder man ist maximal zu zweit. Ich meine, ihr wart damals auch zu zweit. Da gibt es schon genug Aufgaben, um die man sich kümmern muss. Da kann man nicht auch noch so einen komplizierten Shopware-Shop betreuen. würdest du dann trotzdem jemanden empfehlen, mit Shopify zu starten, um dann später seinen Shop gegebenenfalls auf ein anderes System umzuziehen? Weil ich kann mir vorstellen, dass, oder eben andersrum, von Shopware dann zu Shopify gehen, oder eben von Shopify zu Shopware oder zu irgendeinem anderen System, weil ich kann mir vorstellen, dass das auch viel Arbeit macht, ne? Da bist du jetzt auch gerade durchgegangen. Weil viele werden sich vielleicht denken, ah ja, es ist schon wichtig, für welches System ich mich jetzt entscheide, weil dieser Umzug an sich auch einen sehr, sehr großen Rattenschwanz nach sich ziehen kann.
Man zieht nicht aus Spaß um, ne? Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, die man irgendwie verstehen muss. Also man zieht nicht um aus Neugier, weil man sagt, ach, wir würden jetzt gerne einfach mal ein anderes Shop-System ausprobieren. Weil am Ende ist es eigentlich egal, welches System du nutzt, du kannst es dir komplett fast komplett so einrichten, dass es deinen Anforderungen entspricht. Und am Ende darf man eigentlich nicht vergessen, das verstehen viele nicht so richtig, ist es nur der Storefront, also eigentlich nur der Shop. Es ist nicht all das Unternehmen, ja, sondern du baust dir, wie gesagt, das andere stimmt. Lösungen dazu. Du holst dir Bilby, du holst dir blablabla, so viele Bausteine dazu. Und am Ende, ja, wenn der Shop schnell ist und läuft und verkauft, dann ist es so ein bisschen egal, welches System da unter der Haube liegt, so ein bisschen, ne? Aber ich glaube, ein Umzug kommt in Frage, wenn man gewisse Anforderungen hat, die mit dem System aktuell nicht umsetzbar sind. Und da, das ist aber auch super individuell, was das sein kann, ne? Shopware kann andere Sachen stärker als Shopify und andersrum. Und WooCommerce auch nochmal, ja? Und aber das kannst du am Anfang auch schwierig sagen. Also deswegen ist es aber schon natürlich, manchmal kann man das am Anfang sagen. Ja, also zum Beispiel muss man sich überlegen, wohin möchte man verkaufen? Möchte man mehrsprachig verkaufen? Also nur Europa oder nur Deutschland oder, ne? Theoretisch geht das mit allen, aber zum Beispiel Mehrsprachigkeit geht mit Shopify meiner Meinung nach besser als mit WooCommerce und mit Shopware. Das heißt, wenn das ein großes Thema jetzt ist oder in naher Zukunft werden sollte, dann sollte man vielleicht eher zu Shopify tendieren, ja? Ich sage nicht, dass es nicht geht mit WooCommerce und nicht geht mit Shopware, aber ich habe da eher schlechtere Erfahrung, ne? Oder, aber wie gesagt, wenn man sagt, nee, Mehrsprachigkeit ist kein Thema und wird auch in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich kein Thema sein, dann, ja, dann sind einem natürlich WooCommerce und Shopware theoretisch als gute Option offen, so, ne? Ja, und da muss man halt wieder ein bisschen unterscheiden, also deswegen muss man, aber das kann man, wie gesagt, das habe ich ja gerade schon gesagt, ganz am Anfang ganz schwer einschätzen, so, ne? Da du viele Fragen kannst du nicht für dich beantworten und deswegen, trotzdem, am Ende würde ich sagen, ist die beste Einsteigerlösung Shopify, weil du upgraden kannst. Shopify hat mehrere Pläne, ne, in denen du einfach mehr Features, mehr Geschwindigkeit, mehr Power kriegst und du kannst upgraden. Und ganz nach hinten raus hat Shopify auch die Shopify Plus Lösung, die für absolute etablierte Unternehmen geeignet ist, natürlich auch kostenintensiv ist, aber auch sehr viel Potenzial bietet. Ja, das bedeutet aber, du müsstest nicht umziehen, wenn du theoretisch Shopify outgrowst so ein bisschen, weißt du? Bei WooCommerce ist die Gefahr größer, dass du diesen Shop outgrowst. Da kannst du nicht irgendwo hinwachsen noch. Das Shop WooCommerce Plus gibt es nicht, ja? Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber wenn man sagt, nee, wir wollen eh hier erstmal entspannt bleiben, ne, wir sind in so einer starken Nische, da wird es nicht explodieren und was auch immer. Ne? Wenn das einfach seiner Philosophie nicht unbedingt entspricht, dass man da sehr stark skalieren möchte, ja, dann kann man bei WooCommerce bleiben und absolut zufrieden bleiben, ne? Weil man da insgesamt, glaube ich, ein bisschen mehr Cost Control hat als bei den anderen Systemen.
Jawohl.
Ja, zu Shopify haben wir sogar auch schon eine richtig gute Podcast-Folge gemacht. Das ist die Folge 46 gewesen. Da hat Malte eine Folge mit dem Hagen Meischner von Shopify aufgenommen. Das ist eine super spannende Folge, die sollst du auf jeden Fall anhören, wenn dich das Thema Shopify insgesamt mehr interessiert.
Ja, genau, perfekt. Also deinen Favoriten kennen wir jetzt, das ist definitiv Shopify und ja, mit Shopify haben wir jetzt in letzter Zeit viele gute Erfahrungen gemacht, deswegen hört euch die Folge gerne mal an. Und als nächstes, Jonas, hätte ich gern von dir so einen kleinen Abriss über den Shop-Aufbau. Wie sollte so ein Shop im besten Fall aussehen, damit du, ja, wie vorher schon gesagt, Retouren vermeiden kannst und viele Bestellungen reinbekommst.
Ja, also ich glaube für Neulinge, die so echt sagen, ja wie gesagt, die haben sich entschieden, wollen Online-Shop starten und so, ich glaube für die wirken Online-Shops immer so ein bisschen intimidating, so ein bisschen einschüchternd, weil die so groß und professionell wirken und so und ein bisschen wie so eine Blackbox, so wow, ist das viel Content, sind das viele Seiten und so weiter, aber ich glaube, Ich glaube, was man verstehen muss, ist, dass eigentlich so ein Shop erstmal, also so auch große, gute Shops eigentlich, sind relativ easy aufgebaut. Ich meine, nach hinten raus, irgendwann entwickeln die sich komplexer. Also man kann auch ohne Ende irgendwie, ich sag mal, weiteren Content, weitere Inhalte da darstellen. Aber was ich meine, ist der Grundaufbau von einem Online-Shop und damit sollte man auf jeden Fall anfangen. Das würde ich jedem, der anfängt, auch ans Herz legen, ist super easy. Ja, super easy. Du hast deine Produkte, die sind auf Kategorieseiten verlinkt. Ja, oder die sind Kategorien zugeordnet. Also gibt es für jede Kategorie eine Kategorieseite, kennt man. Eine Sammlung von Produkten, die man irgendwie filtern kann oder sowas, wo man durchscrollen kann. Dann gibt es die Startseite. Und dann gibt es eine Kontaktseite und es gibt vielleicht eine Über-uns-Seite. Und dann gibt es noch den Checkout. Also der Checkout ist eben der Bestellprozess. Ja, das ist der Warenkorb, das ist die Kasse und das ist der Bestellabschluss. Und das war's eigentlich schon. Ja, also theoretisch wäre das ein Shop, also komplett. Und auch um sehr erfolgreich zu werden, bräuchte man nicht unbedingt mehr. Natürlich kann man natürlich, wie gesagt, das habe ich ja gerade schon gesagt, und es wird wahrscheinlich so kommen, je weiter man sich etabliert und je stärker man natürlich Mehrwert und Informationen für die Zielgruppe, für die Kunden bieten möchte, desto komplexer möchte man oder wird man diesen Shop dann auch aufbauen. Es ist, glaube ich, am Ende aber trotzdem wichtig, dass man eigentlich immer so ein bisschen diese Simplicity im Hinterkopf behält. Das ist für einen selber wichtig, dass man einfach ein bisschen im Gedächtnis behält, was man da so für Inhalte hat, ja. Aber auch für die Navigation, für den Kunden ist es halt wichtig, dass er eben weiß, was es überhaupt da alles gibt, dass das alles gut verlinkt ist, ja, und dass man diese Inhalte eben auch gut auffinden kann. Und deswegen, ja, ich glaube, so viel ist erstmal wichtig zu verstehen. Ja, also sobald man eben diese Inhalte einmal aufbaut, so wie ich das gerade gesagt habe, hat man eigentlich einen guten Shop, eine gute Basis, mit der man loslegen kann. Und wichtig ist dann eigentlich nur, wie man eben diese ganzen Seiten aufbaut. Und die meisten fangen da im Denken und auch im Handeln irgendwie bei der Startseite an. Und da gibt es bestimmt viele Verfechter, die sagen, dass das sehr, sehr wichtig ist. Aber ich bin der Meinung, dass es anders, also dass die Startseite weniger wichtig sein sollte. Und der Effort, also die ganze Zeit und auch die Energie, die sollte vor allem in die Produktseiten investieren werden. Warum ist das so? Weil die Produktseiten in den fast allen Fällen die Landingpage, also die erste Seite ist, die eben der Besucher sieht. Am Ende ist es so, die Startseite tatsächlich hat den meisten Traffic verglichen mit allen Seiten. Deswegen denken die meisten Leute, es wäre die wichtigste Seite. Aber nur weil sie den meisten Traffic bekommt, heißt es nicht, dass es die ist, die am Conversion-stärksten oder am wichtigsten ist, um Conversion auszulösen. Weil am Ende sind das meistens wirklich die Produktseiten. Die Leute wollen ja Produkte kaufen und in den allermeisten Fällen, vor allem wenn du anfängst, werden die eben über Produkte kommen, weil diese eben bei Google organisch gerankt werden. Ja, deine Startseite, die ist für deine Brand und vielleicht für ganz grob dein Produktfeld. Also wie gesagt, du verkaufst Seifen, ja, dann ist deine Startseite wahrscheinlich irgendwie für Seifen, Online-Shop und all so ein Zeug. Was auch immer du dann spezialisiert bist oder sowas, dann die erste Seite. Aber es ist völlig unmöglich bis, also unwahrscheinlich bis unmöglich, dass du natürlich am Anfang für solche krassen Keywords, große Keywords eben rankst. Und das ist ja die Startseite. Also damit könntest du dafür ranken. Sondern es ist viel wahrscheinlicher, dass du, dass eins von deinen, keine Ahnung, 100 Produkten, 50 bis 100 Produkten, wie viel auch immer du anbietest, gut rankt. Und zwar für irgendwelche Longtail-Nischen-Keywords, ja. Und dass du dann auch viel wahrscheinlicher darüber den organischen Traffic bekommst. Und, deswegen sind diese Seiten auch viel, 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 viel wichtiger, ja. Die sind ultra wichtig. Also, und genau, was ist wichtig auf einer Produktseite? Also du musst das Produkt optimal, das haben wir eben schon grob, oder das habe ich eben schon grob angesprochen, du musst maximal Transparenz einfach zeigen, was das für ein Produkt ist. Du musst Informationen visuell und auch textuell darstellen, so gut du nur kannst. Ja, und da heißt nicht Masse, sondern einfach so gut, wirklich so qualitativ wie möglich. Perfekte Fotos, die Informationen zeigen, also die wirklich das Produkt im Detail auch zeigen, ja, was es auch einmal sein kann. Detailfotos, hochauflösende Fotos und natürlich auch schöne Fotos in irgendeiner Form, in den meisten Fällen, also attraktiv, dass man sagt, oh ja, gucke ich mir gerne an und ich verstehe halt auch, was dieses Produkt ist. Also, und was das am Ende ist, darüber haben wir schon in vielen Folgen, glaube ich, auch diskutiert. Das hängt absolut davon ab, was du verkaufst. Also bei Fashion ist es natürlich wichtig, wie sieht das an jemandem aus, wie hat das jemand, wenn das jemand anhat. Mir ist es zum Beispiel immer wichtig, dass man die Oberfläche sieht, so ist das eine Struktur, wie sieht das aus, wenn man das nah betrachtet. Ne? Es gibt oft so ein Gefühl, wie es sich auch anfühlt. Ja, das sind verschiedene Sachen. Also wir verkaufen ja zum Beispiel Keramik und Tee, da sind auch so Detailaufnahmen unglaublich wichtig. Ja, die Leute können die Sachen eben nicht in die Hand nehmen oder dran riechen oder sowas. Da muss man sich überlegen, wie kann man das aber dann möglichst nahe bringen, wie kann man das möglichst ersetzen durch die technischen Möglichkeiten, die wir eben haben. Und ja, genau. Und dann natürlich textuell so gut wie möglich beschreiben und das Ganze einfach harmonisch schön darstellen, sodass der Kunde sich wohlfühlt, auf den ersten Blick erkennt, worum es geht, einschätzen kann, ob es was für ihn ist. Ja, und dann hast du schon eine perfekte Produktseite.
Ja. Ja, eigentlich auch alles Tipps, die so ein bisschen auf der Hand liegen. So wie man ein Produkt selber gerne shoppt, sollte man seine Produkte auch irgendwie präsentieren. Man hat ja auch viel Konkurrenz, ne? Meistens, gerade wenn man jetzt auch so an Fashion oder so denkt oder an, ja, ich denke auch, dass du, obwohl dein Produkt schon recht nischig ist, dass selbst du da auch schon viel Konkurrenz hast, man sich da wahrscheinlich auch was abguckt und natürlich muss man irgendwie herausstechen.
Ja, ich denke, einen Tipp kann ich da an der Stelle noch sagen. Also das ist natürlich ein Prozess. Niemand fängt halt mit dem perfekten Onlineshop an. Und deswegen sage ich ja, soll man sich echt an diesen Basics erstmal orientieren, simplen, schönen, normalen Aufbau aufbauen, da nichts falsch machen, da nicht schon zu kompliziert denken. Und sich dann aber, was ich gerade gesagt habe, eben diesen Shop optimieren, die Produktseite optimieren. Und zwar anhand von was? Anhand von seinen USPs. Also man sollte sich als Unternehmen dann ja irgendwie etablieren, irgendwie aufstellen im Markt. Ja, du hast gerade die Konkurrenz genannt. Du willst sie nicht kopieren, du willst nicht genauso machen wie der nächste Shop, sondern du musst eben so ein individuelles Setup, sage ich mal, entwickeln. Und das kommt eben über die Zeit. Aber es ist auch wichtig, dass diese USPs sich eben auch in diesen ganzen Seiten widerspiegeln. Ja, jemand soll also zu euch in den Shop kommen aus einem gewissen Grund. Ja, oder aus einer kleinen Reihe von gewissen Gründen. Ja, und diese Gründe müssen, diese müsst ihr vertreten, diese müsst ihr auch eben genauso leben auf diesen Seiten. Das kann völlig unterschiedlich sein. Also Teewald zum Beispiel ist beliebt, weil wir ein sehr individuelles Produktportfolio haben, was man so nicht findet. Aber das nicht nur. Weil theoretisch, also es gibt auch Shops, die haben sehr, sehr ähnliche Sachen wie wir. Trotzdem gibt es viele, die kommen zu uns. Warum? Das ist nicht der Preis unbedingt, sondern es ist vor allem dieses Gefühl, diese Übersicht, diese Transparenz, die schönen Fotos, ja. Es ist, und dann am Ende natürlich die Kombination aus all diesen Dingen. Und am Ende tatsächlich auch der gute Kundensupport beziehungsweise die gute Kommunikation, so After Sales oder auch Pre-Sales. Ne? Also das und dieses Set an USPs, das muss man sich entwickeln und aufbauen. Und das, ja, ich glaube, das ist mit das Allerspannendste, weil daraus ergibt sich ganz schnell irgendwie so, wie baut man den Shop auf, so, ne? Oder wie optimiert man ihn. Aber am Anfang, wir sind ja eigentlich erstmal jetzt ganz am Anfang, nochmal, um es zusammenzufassen, versuch einfach, ja, so easy wie möglich, aber dann auch, so schön wie möglich, vor allem gute Fotos, guten Text zu präsentieren.
Okay, Jonas, das klingt ja schon mal cool. Dann sieht unser Shop jetzt schick aus. Gibt es denn jetzt noch weitere Dinge, die man beim Shopaufbau beachten sollte, wenn man anfängt?
Also ich sag mal, wenn wir jetzt so an Zahlungsarten zum Beispiel denken, ja, oder ich glaube, das ist einfach eine Sache, die ist wichtig, ja, aber es ist halt nicht irgendwie ein Element, mit dem man sich zu lange aufhalten soll. Also hier sollte man einfach ein schönes Set an Zahlungsarten anbieten. Also es gibt Leute, da weiß ich, wie gesagt, man könnte eine Wissenschaft draus machen, jetzt so ausrechnen, ja, wenn du die Zahlungsart hast, dann hast du x Prozent mehr. Das ist alles Quatsch aus meiner Sicht so, weißt du, weil oder wenn es so ist, dann ist es eigentlich, dann hast du einen schwachen Shop, dann hast du eigentlich ein schwaches Produktportfolio, was sich, wenn die Leute am Ende bei dir kaufen, weil du eine gewisse Zahlungsart hast, so, weißt du, du musst die Leute viel eher überzeugen. Und ja, also ich empfehle allen einfach die Brand und den Shop so stark zu machen, dass, wie gesagt, nicht am Anfang, das dauert eine Weile, aber dass die Leute bei dir kaufen, weil du top Sachen hast und weil du eine top starke Brand hast. Und deswegen dann sind am Ende die Zahlungsarten nicht so ganz so wichtig. Aber um da trotzdem noch was zu nennen, also wenn man ein gutes System hat, wie zum Beispiel Shopify, dann hast du da alles, machst über ein Häkchen dran und fertig ist. PayPal, Google Pay, Apple Pay, vielleicht Amazon Pay, wenn du willst. Du brauchst ein Amazon Seller-Konto, aber das ist auch nicht so ein Ding. Und ja, Zahlung auf Rechnung kannst du machen. Achso, und Banküberweisung und Klarna. Also es gibt ja alles so, ne? Du kannst alles anbieten, musst du aber nicht. Ich würde empfehlen, dass du halt einfach Kreditkarte, PayPal, Google Pay und Apple Pay ist so quasi, also es gibt nichts Einfaches, da machst du nur einen Haken dran. PayPal, wie gesagt, ist auch easy. Und der Rest ist optional. Also ob du jetzt Klarna hast oder ob du Amazon Pay hast, das ist so bisschen Jacke wie Hose. Man kann es ausprobieren, ob es dann häufig verwendet wird. Dann sieht man, okay, war gut, dass man es hat. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht so ein Riesending, ne? Also, und mehr gibt es eigentlich zu Zahlungsarten noch nicht so richtig zu sagen. Und wenn du ein Shop-System hast, wo es nicht so easy ist, alles zu integrieren, ja, dann hast du das falsche Shop-System. Ja, genau, also eigentlich sollte das ein No-Brainer sein, dass das eigentlich alles easy ist. Und ist am Ende wieder ein Argument, aber auch für mich, für Shopify, aber darüber haben wir ja schon gesprochen. Ja. Genau. Cookie-Banner und all solche rechtlichen Themen. Ich glaube, das ist noch ganz kurz wichtig. Leider ein Pain in the Ass so ein bisschen. Ist ja nichts, was irgendjemand gerne irgendwie hat oder macht oder einsetzt oder so. Aber hier ist ein wichtiger Tipp noch an meiner oder an der Stelle dazu. Man muss sich natürlich mit dem rechtlichen Zeug auseinandersetzen. Und das heißt aber nicht, dass du zum absoluten Rechtsprofi für E-Commerce werden musst. Ich würde dir ganz ehrlich empfehlen, investiere ein bisschen in ein Service, zum Beispiel vom Händlerbund oder von Trusted Shops, die kann ich hier so nennen. Die haben beide Angebote für Shops, mit denen man sich Rechtsseiten erstellen kann, und zwar verlässlich, sodass da auch eine gewisse Haftung ist. Ja, die haben sehr einfache Durchklick-Formulare, wo du einfach ankreuzt, was richtig ist für deinen Shop. Verkaufst du ins Ausland? Ja, nein. Welche Zahlungsarten hast du? Die und die. Und so weiter, ja, das klickst du einmal alles durch und bekommst dann halt up-to-date immer deine Rechtsseiten, copy-pastest die in deinen Shop rein, und manche Anbieter haben eben auch, ich glaube beide Anbieter, je nach Paket, haben dann auch so eine Cookie-Banner-Lösung, die du integrieren kannst, und damit hat sich das, ja, leider kostet das halt irgendwie seine Summe im Monat, das ist aber, das fängt auch bei 10 an und kann bis 60 oder mehr sein im Monat, aber das kannst du ja dann aussuchen oder halt auch upgraden über die Zeit, aber damit hast du das Thema eigentlich für dich erledigt, was sehr schön ist, ja. Die gucken halt zum Beispiel auch am Anfang, wenn ich einmal zertifizieren, da über deinen Shop drüber, ja, sagen dir die größten Fauxpas da, die du dann da ändern musst, und dann passt das, also du musst dir nicht einen eigenen Anwalt holen, der dir da alles zurecht schneidet, aber da kann ich auch nur meine Erfahrung so nennen, das ist jetzt, ne, ich möchte niemanden kritisieren oder so, aber häufig sind die auch nicht ganz up to date mit dem ganzen E-Commerce-Rechtssystem, okay. Ist einfach so, deswegen ist so ein Service cool, weil die das eben für hunderttausende Shops in ganz Deutschland machen und weil die einfach wissen, was wichtig ist, und ja, genau, zum Glück ist ja so eine pauschale Abmahnung in letzter Zeit unwahrscheinlich geworden, weil es irgendwie eingeschränkt wurde, ne?
Okay, und wie sehe ich ein eigentlich, also wie sehe ich zum Beispiel, welche Seite von mir am besten rankt und funktioniert? Kann ich meinen Shop dann auch mit Analyse-Tools verbinden? Man will ja natürlich auch wissen, warum funktioniert jetzt die eine Seife besser als die andere? So, ne? Woran liegt das? Liegt das vielleicht an der User Experience auf der Produktseite oder, wo ich so ein bisschen drauf hinaus will, wie analysiere ich meinen Shop?
Die absoluten Anfänger-Basics, die von den meisten wahrscheinlich schon gehört haben, sind die Google Search Console und Google Analytics. Das ist klar. Google Analytics kennt, glaube ich, jedes Kind. Die Google Search Console, die ganz Einsteiger noch nicht unbedingt, ist aber aus meiner Sicht fast noch das wichtigere Tool, wo du einfach dein organisches Ranking bei Google verfolgen kannst. Du musst es aktiv eintragen lassen, das heißt, du erstellst dir über dein Google-Konto einfach eine neue Property für deine Seite. Ja, verknüpft es dann über einen Weg, also entweder packst du so einen Tag auf deine Seite und dann ist es verknüpft, oder du verknüpft es über einen DNS-Eintrag in deiner Domain oder du verknüpfst es über ein vorhandenes Google Analytics-Konto oder über den Google Tag Manager. Aber wie gesagt, am Ende ist es egal, das wird dir ja angezeigt, wie du es machst. Da haben wir auch schon genug Videos bei YouTube oder in den Website-Piloten drüber. Das ist dann, ne, das ist dann eine andere Sache, aber das ist relativ easy. Aber die Google Search Console ist super wichtig, weil du halt, wie gesagt, du kannst einfach verfolgen, welche Seiten wie oft, und zwar hauptsächlich organisch, also nur organisch meine ich, nur über google.de, ja, welche Seiten wie oft aufgerufen werden, für welche Keywords du rankst, auf welcher Position du dich dort befindest, wie viele Impressionen, wie viele Klicks und entsprechend dann die Klickrate auch ablesen. Und das ist eben sehr, sehr hilfreich, um eine, um deinen Shop eben SEO-technisch, suchmaschinentechnisch besser aufzustellen. Ob man die Daten dann aktiv verwendet und wirklich den Shop auch sehr optimiert, ist eine andere Frage, aber das geht halt erst, wenn die Daten vorhanden sind und dafür musst du es einmal eintragen. Also deswegen der Tipp, sobald du online bist, einmal eintragen und dann, ja, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, wenn man dafür Zeit hat, sich damit beschäftigen und die Daten verwenden. Genau, Google Analytics ist, geht noch ein bisschen tiefer rein, da geht es um Seitenverhalten, um Besucherquellen, woher kommen über die Leute, sind die, ne, kommen die über Google, das siehst du ja dann auch in der Search Console oder kommen die eben über andere Seiten. Ja, Umsätze lassen sich da ablesen, das lässt sich auch im Shop ablesen. Ist es einfach nochmal ein bisschen komplexer. Auch hier ist es eigentlich nur schön, dass man es auch relativ frühzeitig verknüpft und dann irgendwann die Daten verwendet, weil es man halt Fragen hat, irgendwas analysieren möchte. Spätestens, wenn man groß ist, eine Agentur ins Boot holt, dass man die dann dafür freischaltet, dass die Daten verwenden können. Ne? Also dafür ist es auf jeden Fall hilfreich. Genau. Und es ist natürlich alles kostenlos. Ja,
da sprichst du schon einen weiteren wichtigen Punkt an, nämlich Thema Marketing. Ne? Also SEO hast du jetzt eben einmal genannt, das ist natürlich so ultra wichtig. Und wie baue ich überhaupt mein Marketingkonzept aus, ausgehend von den Daten, die ich dann im besten Fall mit der Search Console mir über den ersten Zeitraum gesammelt habe, wie ich mein Marketing überhaupt aufbaue und ausrichte. Gibt es da so ein paar
Tipps? Absolut. Also vor allem, wie gesagt, ist sehr schön, wenn man das hier echt so ein bisschen einsteigerfreundlich nochmal formulieren kann. Ganz kurz an dieser Stelle, die vorletzte Folge, die 68, geht ein bisschen tiefer in SEO rein. Da habe ich mit Malte eine Stunde lang über SEO-Strategien für Shopbetreiber gesprochen. An dieser Stelle sehr, sehr interessant für alle, die sich jetzt genau, mehr mit SEO beschäftigen wollen. Sind auch viele Anfängerinfos mit dabei. Genau, also SEO ist ja out of question immer noch ein Tool, was man, also auch dauerhaft so ein Tool, was man echt so verwenden kann, um eben seine Seite ein bisschen zu boosten. Das hilft immer. Wie aktiv man das verfolgt, ja, das, wie gesagt, das hängt vom Zeit- oder Geldbudget ab. In irgendeiner Form sollte man es immer tun. Und macht man ja eigentlich auch, indem man neue Inhalte online stellt. Und da kann man halt auf ein paar handwerkliche Basics achten. Titelmeter, Texte, Keywords und so weiter optimieren. Ja, also das ist schon ziemlich wichtig. Und weiterer Schritt wäre natürlich Social Media, dass man da aktiv ist. Ja, also da haben wir auch andere Folgen drüber. Das lässt sich auch sehr, sehr schwer pauschal einfach so nennen. Ja, also es reicht natürlich nicht einfach seine neuen Sachen einfach überall zu reposten und einmal zu teilen und so. Also das ist so leicht ist es nicht. Social Media ist ein klein bisschen komplexer, würde ich sagen, als SEO, weil man es nicht ganz so passiv machen kann, sondern sehr aktiv verfolgen muss, um da wirklich Erfolge zu erzielen. Deswegen würde ich da auch eher auf andere Folgen verweisen. Ja, also wir haben tolle Folgen mit Jenny zu Instagram, zu Instagram Marketing, zu Influencer Marketing. Genau, ich glaube, so viel an dieser Stelle ist natürlich aber auch grundsätzlich eine gute Möglichkeit, auch für Einsteiger, um Neukäufergruppen anzusprechen und genau, ein paar Conversions reinzuholen. Wenn es dann ein bisschen weitergeht in der Business Journey, also wenn man sich ein bisschen etabliert hat oder wenn man einfach Budget vorhanden hat oder wenn man einfach sagt, hey, ich würde noch gern mehr rausholen, da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten. Da gibt es ja die bezahlten Channels. Da gibt es Möglichkeiten über Google Ads natürlich Anzeigen zu schalten, sich neue Zielgruppen reinzuholen. Genau, und das Ganze ist auch ultra komplex, weil der hat einen ganzen Podcast nur zu Google Ads, glaube ich, beziehungsweise der wurde ja ein bisschen geöffnet, ne? Das ist nicht mehr ganz Google Ads, ist. Wir haben diverse, ganz, ganz, ganz viele Folgen hier zu verschiedenen Aspekten von Google Ads, ja, Google Shopping und nur Google Suchanzeigen, Strategien, Remarketing, sonst so. Also da gibt's tausend Sachen, Riesenfeld. Du kannst es natürlich komplett alleine probieren, Google Ads-Anzeigen zu schalten. Allerdings, ja, ist es ein bisschen tricky. Also es ist ein großes Risiko, dass man da relativ viel Geld rauswirft, ohne einen guten Return zu bekommen. Dann ist man frustriert, macht es aus. Und also so muss es halt nicht sein. Also wenn du selber machen willst, guck dir unsere YouTube-Videos dazu an. Oder eben buch dir gerne natürlich auch unsere Premium-Mitgliedschaft. Ja, da wirst du genug Content dazu bekommen. Ansonsten sei vorsichtig, das sage ich hier wirklich, mit dem Budget. Oder hol dir echt einen Agenturpartner ins Boot, der sich damit auskennt, der das für dich managt. Ja, also dann sind die Chancen, glaube ich, auf Erfolge noch mit am allergrößten. Und man kann halt auch eine nachhaltige, langfristige Strategie fahren, die früher oder später einfach fruchtet. Und genau, also das ist so eine coole Möglichkeit. Dasselbe geht auch über Social Media, dass du halt dann natürlich auch bezahlten Content oder bezahlte Anzeigen schaltest über die verschiedenen Kanäle, über Instagram, Facebook oder auch TikTok und Pinterest oder sonst was. Ja, da gibt es auch ganz, ganz viel. Sind jetzt alles keine pauschalen Empfehlungen. Ja, schalte PPC bei Facebook. Nee, würde ich jetzt so erstmal pauschal nicht sagen. Ich zähle jetzt hier gerade nur ein bisschen Möglichkeiten eigentlich auf, ne? Aber auch um die Leute echt so, die am Anfang noch mit einem großen Fragezeichen jetzt hier vielleicht zu hören, echt so ein bisschen einzunorden. Also ja, bei Google Ads muss man einfach so sagen, muss man ein bisschen so die Euphorie aus dem Segel nehmen, weil das geht dann nicht out of the box, einfach so. Also das haben genug probiert, das haben wir auch schon probiert vor Ewigkeiten, das geht nicht. Also da musst du dich langsam rantasten, da musst du echt mit einer Strategie rein, aber dann kann es sehr, 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 sehr erfolgreich sein. Genau, erwähnen möchte ich kurz E-Mail-Marketing, auch weil das vielleicht manche so für sich als Möglichkeit sehen. Und es ist eine absolute Empfehlungsstrategie von mir. Haben wir auch eine Tip-Top-Folge vor einiger Zeit gemacht. Das war die Folge
mit Maximilian Modeldi.
Ja, mit Zenimblue, mit dem CEO of Zenimblue, dem Deutschlandchef von Zenimblue, einem großen E-Mail-Marketing-Unternehmen. Maximilian Mode, das
ist die Folge
64, genau. Falls dich das näher interessiert, hör dir das an. Absolute coole Folge, ja, sehr, sehr interessant. Sehr viele Hands-on-Tipps, wie du tolle E-Mail-Kampagnen durchführen kannst. An dieser Stelle sei gesagt, natürlich, für E-Mail-Marketing brauchst du E-Mail-Adressen. Das bedeutet, dass du vom Day One, wenn du mit deinem Online-Shop startest, natürlich noch nicht so richtig mit E-Mail-Marketing loslegen kannst, sondern erst, wenn du halt eine Anzahl an Bestellungen hast. Aber dann, wenn du halt ein Jahr am Start bist, so ein halbes Jahr oder je nachdem, wie groß oder schnell du skalierst natürlich, wenn du halt gewisse Anzahl an Kunden da schon hast, dann kannst du die eben über E-Mail-Marketing ansprechen und dann sehr, sehr, sehr erfolgreiche Kampagnen fahren. Genau. Aber eben eher so der zweite Schritt und nicht der erste Schritt.
Jawohl.
Wow, ja, genau. Also Marketing ist natürlich ein riesen, riesen Chapter. Wir wollten das jetzt hier noch unbedingt mit reinholen, weil es natürlich auch für Einsteiger wichtig ist, da zu wissen, wie man damit loslegt, ja, und was da überhaupt geeignet ist, weil man das ja in den anderen Expertenfolgen dann nicht so stark betont, ne? Ja, genau, aber deswegen hier diese ganzen Verweise auf andere Folgen, die halt echt top, tipptopp sind, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, zu den einzelnen Themen. Jawohl. Vielleicht möchte ich auch noch ganz kurz, das ist auch noch wichtig, sagen, bei Website-Piloten haben wir auch mindestens zwei Kurse zu dem Thema, wie man einen Shop aufbaut. Ja, einmal für Shopify, einmal für WooCommerce. Für alle, die da jetzt speziell irgendwie Lust haben, loszulegen mit dem einen oder dem anderen System. Und da bekommst du halt ja, in Video-Tutorials alles Step-by-Step gezeigt.
Und ich glaube, der wichtigste Tipp ist, dass man vor diesen einzelnen Punkten keine Angst haben sollte, ne? Oder sie auch nicht unterschätzen sollte. Du meintest ja am Anfang, man denkt bei vielen von diesen Punkten, ja, das ist doch klar und das kriegt man schon irgendwie hin. Aber man kann natürlich auch eine Menge Zeit und Geld sparen, wenn man weiß, welchen Drucker ich mir jetzt zum Beispiel jetzt kaufe, ohne drei verschiedene Modelle auszuprobieren. Der eine hat WLAN, der andere nicht. Das meintest du ja vorhin, kann schon mal zu Problemen führen. Ja, cool, Jonas. Dann würde ich sagen, sind wir so ein bisschen am Ende angelangt. Danke für dein Expertenwissen, für deine ganzen Tipps. Ich hoffe, dass wir hier einigen Hörern ein bisschen die Ohren und Augen öffnen konnten. und auf ihrem Weg zum Online-Shop ein paar Tipps mit auf den Weg geben konnten.
Hoffe ich absolut auch. Also wir haben ja, ich weiß nicht, ob ich das am Anfang gesagt habe, aber oft den Wunsch halt so gehört, ne, mitbekommen, dass, hey, mach doch mal mehr Content dazu, wie man eigentlich überhaupt anfängt. Wir haben diese ganzen Experten-Talks, ganz viele Infos für so echt Advanced-Strategien und so, aber bei manchen hapert es halt natürlich noch, das ist selbstverständlich, bei den Basics, ne, und die werden zu selten besprochen. Deswegen hier mal echt eine komplette Folge nur zu sehr, 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 sehr guten, na gut, guten müsst ihr entscheiden, aber sehr vielen Einsteiger-Strategien und Tipps. Würde mich freuen, wenn wir ein bisschen Feedback dazu bekommen, ob das eure Fragen beantwortet.
Cool, Jonas. Hat mich sehr gefreut.
Tja, ey, super schön, Simon, dass wir die Folge zusammen gemacht haben.
Ja, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag im Homeoffice weiterhin. Und wir hören uns in der nächsten Handel 4.0 Folge wieder.
Absolut.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Mach's gut. Bis dann.
Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.